Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich habe heute mit Marina Novikova gesprochen. Marina Novikova ist Reiseführerin, sie ist Bergführerin und gleichzeitig auch Reiseleiterin. Das sind drei unterschiedliche Dinge. Wir werden darüber intensiver im Laufe des Interviews sprechen. Sie liebt Extreme, zum Beispiel macht sie Eisklettern in den Alpen im Winter. Gleichzeitig liebt sie es, Frau zu sein, auch mal Angst haben zu dürfen. Und sie erzählt uns, wie sie es managt, einerseits ihrem Sohn und ihren Freunden in der Heimat gerecht zu werden und gleichzeitig auch diesen wundervollen Beruf auszuüben. Eine Frage, die mir Marina gestellt hat: Sind eigentlich die Inhalte der Interviews nicht etwas, was die Frauen bereits wissen? Und ich habe mir da viel Gedanken gemacht. Ich habe mich auch gefragt, ja genau, wer sind denn die Frauen da draußen? Und die Frage ist, wer seid ihr da draußen? Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr innerhalb der Shownotes euch einfach mal zeigt, vielleicht eure Geschichten teilt, eure Gedanken zu der Podcast-Folge. Ihr könnt natürlich auch mir persönlich schreiben oder meinen Interviewpartnerinnen, falls es was Spezielles gibt, was ihr fragen möchtet oder was gibt, was ihr teilen wollt. Darüber hinaus ist es für mich persönlich so, dass ich diese Interviews mache, weil ich glaube, dass jeder Mensch zum einen etwas hat, was er nicht nur teilen kann und teilen möchte, sondern was er oder sie auch mitgeben kann. Und häufig sind es die Fragen, die wir dem anderen stellen, und das ehrliche Interesse, was dazu führt, dass der andere uns wirklich aus vollem Herzen das erzählt, was ihn oder was sie wirklich bewegt. Und das war so für mich einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, diesen Podcast zu machen, weil ich gesagt habe, ja, da sind Frauen, die Geschichten haben, Geschichten zu erzählen haben, die gewisse Herausforderungen hatten, die sie gemeistert haben oder vielleicht noch eine Herausforderung haben, in der sie sind und die bereit sind, ehrlich darüber zu sprechen. Und das Ganze für euch, um euch vielleicht auch Mut zu machen, neue Wege zu gehen, um euch neue Impulse zu geben. Das muss nicht sein, dass genau der Weg für euch der richtige ist. Und auch zu sehen, dass das, was uns letztlich am anderen wirklich interessiert, die Dinge sind, die uns selber auch berühren. Weil ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, aber ich habe es jedenfalls in meinem Leben. Konversationen immer weniger, aber die mich nicht berühren, wo ich das Gefühl habe, hey, ich komme irgendwie nicht an den anderen ran oder der andere erzählt mir irgendwas, was so aus dem Kopf kommt, einfach so dahergesagt. Vielleicht, weil er es immer so erzählt, ach, vielleicht, weil er gar nicht so viel von sich zeigen will, was jedenfalls niemand muss. Aber in dem Moment, wo du wirklich das Gefühl hast, in eine Verbindung mit dem anderen zu treten, das ist der Moment, wo du ihm auch zuhören kannst. Wo vielleicht deine Geschichte für einen Moment in den Hintergrund rückt und du einfach interessiert bist an deinem Gegenüber. Und das ist auch der Moment, wo wir vom anderen lernen können, wo wir vielleicht Dinge mitnehmen im Gespräch. Und ich kann euch nur jetzt sagen, und es ist jetzt die 15., 16. Folge, ich weiß es gar nicht genau, ich durfte so viel von den Frauen lernen, die Frauen sicherlich auch von mir. Und deshalb ist es für mich ein wunderschönes Geschenk. Ich danke euch Hörerinnen, ich danke an der Stelle meinen ganzen Interviewpartnerinnen, die so offen, die so ehrlich sind. Und ja, ich freue mich auf ganz, ganz viele weitere Folgen. Und jetzt ganz viel Spaß mit meinem Interview mit Marina Novikova. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich sitze hier mit Marina, jetzt kommt es, Novikova.
Genau, richtig. Novikova.
Ja. Novikova. Oh. Genau. Wir sprechen gleich über deine Herkunft. Also der Name kommt jetzt nicht von ungefähr. Du bist Reiseleiterin und Bergführerin. Und ich möchte gleich an der Stelle schon ein bisschen zurück in deine Geschichte gehen, denn die Tätigkeit kommt nicht ganz von ungefähr. Du hast einen Papa, der dich schon sehr früh in die Berge geführt hat. Auch so ein bisschen ein Vorbild für dich.
Auf jeden Fall, ja.
Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wie es dazu gekommen ist, dass du so eine Liebe zu den Bergen entwickelt hast.
Die Liebe? Das war ganz einfach. Also mein Vater hat mich auf die Expeditionen mitgenommen. Das war alles Forschungsexpeditionen, geologische. Und das war nichts für Kinder eigentlich. Aber mir hat es einfach total fasziniert, in der Wildnis zu sein, weil die Berge da, wo wir unterwegs waren, waren absolut wild. Da gab es kaum Wege. und keine Wegweiser, keine Markierungen. Und am Abend gab es Lagerfeuer, wenn da Holz gab. Und wenn es kein Holz gab, dann gab es vielleicht einen kleinen Gaskocher, auf dem dann Essen gekocht wurde. Aber was mich so fasziniert hat, einfach das ganz andere Leben und irgendwie Romantik und dann Gespräche am Lagerfeuer über wissenschaftliche Theorien und dann auch Gitarre und dann Lieder. Und irgendwie fand ich das total romantisch und ganz viel Abenteuer natürlich, wenn du weglos unterwegs bist und irgendwo hin musst, wo du hin willst und weißt nicht, wie du dahin kommst. Das ist ganz viel Abenteuer im Spiel natürlich. Das hat mich alles total fasziniert. Und ich wusste,
ganz kurz, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast uns gerade alle mitgenommen. Wir saßen gerade alle am Lagerfeuer, wir haben alle mitgesungen, wir haben alle die Gitarre gehört. Also ja, total schön.
Ja, also das hat mich fasziniert. Und dann als Kind, damals wusste ich schon, also ich war das einzige Kind unter den Erwachsenen. Und die Erwachsenen waren gerade bei der Arbeit. Und ich wusste, wenn ich da stören werde, dann werde ich nicht mehr mitgenommen. Und deswegen habe ich immer so, auch wenn es mir manchmal kurz übel war, weil es waren keine Touren für Kinder, es wurde keine Rücksicht auf mich als Kind genommen, habe ich dann verheimlicht, dass mir kurz übel war vor der Anstrengung. Aber ich war so, ich wollte unbedingt nächstes Mal wieder mitgenommen werden. Und so kam es dazu, dass ich immer wieder mit dabei war und dann meine Liebe immer tiefer war. Und die Faszination für die Berge erstens und dann für Zusammensein mit interessanten Menschen, die irgendwelche ganz interessante Theorien entwickeln. Zweitens und einfach Entdecker sein. Und das hat mich total fasziniert.
Was waren so Sachen, kannst du dich noch erinnern, an irgendwelche Lagerfeuergespräche oder Inhalte, wissenschaftliche Theorien, worüber du was gelernt hast, so am Lagerfeuer?
Ja, das war für mich als Kind natürlich nicht alles verständlich. Nee. Ja. Ich wusste nur, dass die Erwachsenen hier nach irgendwelchen Steinen suchen und dann über diese Steine sprechen. Und das waren ganz viele Fachwörter. Aber ich habe verstanden, dass es irgendwie über die vergangenen Zeiten ging, also geologische Zeiten natürlich, und über die verschiedenen, also über die Ozeane, die hier, da wo wir mit unserem Lagerfeuer gerade sitzen, da war anscheinend früher ein riesiger Ozean und da gab es in diesem Ozean große Tiere und Fische und Algen und so. Und die haben dann Theorien entwickelt, ja, darüber, wie warm war es in dieser Zeit und welche Tiere da an der Küste gelebt haben sollten. Und das fand ich einfach so faszinierend, alles sich so einfach aus den stummen Steinen das Ganze rauslesen zu können und so darüber zu diskutieren, solche Theorien aufzustellen, wie die Kontinente zueinander standen und so weiter. Und für mich war es als Kind vieles einfach, ich konnte nicht nachvollziehen, ich konnte nicht richtig verstehen, aber das war trotzdem irgendwie, hat auf mich eine ganz, ganz große Faszination ausgeübt. Ja.
Und hat dann dein Papa, wenn ihr dann irgendwie abends vielleicht von der Tour zurückkamt oder so oder von der Expedition nach einer Woche, habt ihr dann auch darüber mal gesprochen, also dass du Fragen gestellt hast und gesagt hast, so, was meint ihr jetzt genau hier mit dem Weltmeeren, weil wir waren noch in den Bergen, wie ist das überhaupt möglich?
Nee, eher nicht. Also ich bin ganz früh schon zu so einem Geologen-Zirkel gegangen, den mein Vater auch gegründet hat. Und da wurden, also da hatten wir gleich mit dem, das was mit die Studenten irgendwo in den ersten Semestern in der Geologiestudien, damit haben wir angefangen und ja, so war mein so fachlicher Zugang zu der Materie. Und zu meinem Vater habe ich die Fragen eher nicht gestellt, er hatte dafür eher keine Zeit und ich wollte ihn nicht stören auch. Und da habe ich dann so akademischen Weg genommen, sozusagen, um mir das Ganze anzueignen und zu verstehen.
Bevor wir so ein bisschen nochmal zurück in der Geschichte gehen, naturwissenschaftliche Expedition, also wer kommt da mit und was ist eigentlich, also wie kann ich mir so eine Expedition vorstellen? Ist das einfach eine etwas anspruchsvollere Reise oder ja, wer kommt da hin? Und erzählst du dann auch ganz spezifisch nochmal irgendwie geologische Inhalte? Mhm.
Ja, da muss ich gleich sagen, also ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland gemacht wird und überhaupt in anderen Ländern. Und ich bin ein Sowjetunion-Kind und ich kenne es, wie es in Sowjetunion also üblich war. Und naturwissenschaftliche Expeditionen, also erstens dauerten die keine Woche, sondern mehrere Wochen und Monate. Und so war ich auch mehrere Wochen unterwegs, irgendwo in der Wildnis. Wir kommen da mit Wissenschaftler, einfach Menschen, die dieses Fach studiert hatten und dann an der Forschungsinstitut arbeiten und interessiert sind, an irgendeinem Thema mitzuarbeiten. Und dann kommen die mit. Und ja, und wie kannst du dir das vorstellen? Es ist keine Reise. Es ist eigentlich ist es sehr einfach alles und andererseits sehr anstrengend, weil damals hatten wir keine Ausrüstung, die heutzutage gibt. Und wir hatten dann ziemlich schwere Zelte aus Segelstoff. Wir hatten kleine Kocher, mit denen wir gekocht hatten. Wir hatten keine so tollen Schlafsäcke wie heute, keine Isomatten wie heute. Und es war sehr, sehr einfach alles. Wir hatten große Kisten, in denen wir unsere Steine transportiert hatten und dann Karten und so weiter. Das waren unsere Tische sozusagen. Und als Stuhl hatten wir große Steine einfach geschleppt und gebastelt. So irgendwie so eine Küche. Alles war so aus den Steinen, aus den Naturmaterialien gebastelt. Und ja, und es gab natürlich kein warmes Wasser und manchmal gab es kein Toilettenpapier. Und ja, und wie haben wir das alles transportiert? Ich muss gleich sagen, wir haben nie dasselbe getragen auf eigenem Rücken, weil sonst wären wir nie so weit gekommen, sondern es waren meistens entweder Pferde, speziell gezüchtete Pferde für die Expeditionen oder Esel, die wir angeheuert hatten in den letzten Dörfern, die wir so an unserem Weg hatten. Oder es waren mit dem Hubschrauber oder mit Militär-LKWs. Und so wurden das ganze Equipment für die Expedition transportiert zu einem Platz. Und da haben wir unser Basislager aufgebaut. Und dann, wenn wir Tiere hatten, dann sind wir mit den Tieren dann für eine Woche zum Beispiel in eine Richtung gegangen mit wenig Ausrüstung und dann wieder zurück und dann für
und
die...
Und habt das mitgebracht und habt das dann sozusagen
Steine,
untersucht.
Ja, Steine, genau. Untersucht wurde es hauptsächlich dann später im Labor in der Stadt, aber sonst, das waren sogenanntes Feldarbeiten. Und da hatten wir die verschiedenen Steine gesammelt, Vermessungen gemacht, Kartierungen gemacht und so weiter. Und das fand ich, wie gesagt, ich konnte nicht alles nachvollziehen und verstehen, was das ist, aber ich fand es trotzdem faszinierend. Und vor allem dieses einfache Leben, einfach mit so Naturmaterialien das ganze Lager aufzubauen. Und auch das zum Beispiel so, sich nur im kalten Wasser, im kalten Gletscherwasser zu waschen und die Klamotten zu waschen und einfach da so zu überleben sozusagen, das fand ich einfach klasse.
Das ist Wahnsinn. Wie ist es, hat dein Papa so ein bisschen so die Reiseleiterin und auch die Bergführerin in dir geweckt, schon ziemlich früh? Oder also bist du irgendwann einmal zu deinem Papa gekommen und hast gesagt, so, und das will ich dann auch mal werden? Oder wie hat sich das entwickelt, was du heute machst?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater ist ein ganz, ganz großes Vorbild für mich. Und ich wollte nie Reiseleiterin werden, um Gottes Willen. Ich wollte Geologin werden. Ich wollte Geologie studieren und auch in Forschung arbeiten. Aber also mein Vater war auch als leitende Person für mich immer ein ganz, ganz großes Vorbild, weil er hat Forschungsinstitut geleitet, er hat sein Forschungsteam geleitet, er hat dieses geologische Zirkel für junge Menschen, also für Kinder geleitet und später hat er dann drei Nationalparks gegründet und die auch geleitet. Also ich habe immer wieder meinen Vater in der leitenden Funktion gesehen.
Was hat ihn in der leitenden Funktion ausgemacht? Also was hat dich fasziniert, ihn da zu sehen?
Ruhe, respektvoller Umgang mit den Menschen. Auch, dass die anderen Menschen ihn sehr respektiert hatten und Sachlichkeit, also das ist sehr sachlich alles und sehr, er ist immer noch ja ein guter Organisationstalent und ja, verschiedene Sachen, so auf Anhieb kann ich das jetzt nicht so noch mehr benennen, aber einfach, er war immer eine sehr gute Führungsperson und das konnte man nicht daran sehen, das konnte man am besten daran sehen, dass die anderen Menschen ihn sehr geschätzt hatten. Und das war für mich ein großes Vorbild und ich kann nicht sagen, dass ich dann so ihn gefragt habe, Papa, wie machst du das oder das? Solche Gespräche gab es zwischen uns eher nicht. Ich habe mir einfach abgeguckt und dann habe ich entdeckt bei mir, dass ich vieles auch so mache wie mein Vater. Oder irgendwie das, was ich damals gut gefunden habe, hat mir auch weitergeholfen, auch immer wieder Menschengruppen zu leiten. Und das mag ich total gerne. Das mag ich am liebsten.
Wie bist du da, weil du gerade gesagt hast, du wolltest eigentlich, also du hast Geologie studiert.
Später, genau, habe ich Geologie dann studiert.
Aber wie bist du dann, und du hast gesagt, du wärst eigentlich am liebsten so in die Forschung gegangen. Mhm. Und hast du es dann tatsächlich auch mal gemacht? Oder wie kam dann der Weg, dass du plötzlich dann auch in die Reiseleitung wirklich gekommen bist und heute wirklich auch Gruppen führst? Natürlich auch auf so Expeditionen, zum Beispiel Grönland, da sprechen wir gleich drüber, was du da eigentlich genau machst. So. Aber wie kam das?
Ja, ganz einfach. Nochmal, ich bin ein Sowjetunion-Kind, ein ziemlich typisches Sowjetunion-Kind und ab dem Zeitpunkt,
wo... Was ist ein typisches Sowjetunion-Kind?
Typisches Sowjetunion-Kind ist ein Kind, was sehr gefördert wurde, wo Bildung an erster Stelle war. Also ganz wichtig war Bildung, Bildung, Bildung. Und wo auch wichtig war, irgendwas später sowas zu machen, was einen erfüllt, wo eigene Talente liegen und was für die Gesellschaft was Nützliches zu bringen. Also das verbinde ich so mit typischen Sowjetunion-Kind, also Leistung. Mhm. Leistung und einfach Nutzen für die Gesellschaft. Ja, irgendwie so. Und ja, und als typisches Sowjetunion-Kind habe ich auch gelernt, immer mein Bestes zu geben, zu tun. Und das macht mir wirklich Spaß. Und als Sowjetunion auseinanderfiel, zu dem Zeitpunkt war ich mit dem Studium fertig und schon die ersten Jahre in Forschung auch tätig. Und dann plötzlich gab es dieses Land nicht mehr, gab es auch meine Gebiete, auf die ich mich spezialisiert hatte, die gehörten plötzlich nicht mehr zu Russland, weil zu dem damaligen Punkt war ich in Russland. Und es gab kein Geld, um die Forschungsexpeditionen zu finanzieren, um die Forscher zu bezahlen. Es ist alles auseinandergefallen und es war ein großer Chaos. Mhm. Und so kam es dazu, dass letztendlich bin ich damals aus Russland schon, also Sowjetunion, wie gesagt, gab es nicht mehr, bin ich emigriert nach Deutschland und in Deutschland eigentlich am liebsten wollte ich auch in Forschung, also Geologie, weiterarbeiten, aber solche Projekte, solche Mittel, solche Möglichkeiten gibt es nicht in Deutschland einfach. Es ist ein ganz anderes System, es ist ein kapitalistisches System und es wird nur das gefördert, was direkten Nutzen für die Industrie hat. Und, und das war in Sowjetunion ganz anders. Mhm. In Sowjetunion war wirklich Forschung von der staatlichen Seite sehr stark gefördert und finanziert. Und deswegen war es mir ziemlich klar, nachdem ich dann einen Einblick in München ins Paläontologische Institut gemacht habe, weil ich habe Geologie mit Spezialisierung Paläontologie studiert und dann in...
Was ist das, wenn ich frage? Ne?
Paläontologie, das sind verstorbene Tiere und Pflanzen und Paläoklima zum Beispiel gehört auch dazu. Also Tiere und Pflanzen, die früher gelebt haben.
Okay, okay.
Und die Reste davon, das sind die Fossilien.
So ein Bild dazu, ja, okay.
Dinosaurier, ja, genau. Die meisten
denken
sofort an Dinosaurier. Ja, auf jeden Fall, als ich dann mich umgeschaut habe, was gibt's da in Deutschland, war es mir klar, allein an der Ausstattung von den ganzen Forschungseinrichtungen, da brauche ich nicht zu suchen, weil das war einfach klar, die brauchen mich nicht. Und deswegen musste ich irgendwas machen, womit ich das Geld verdienen kann. Und und das ist ganz witzig, also kam es dazu, also als Kind habe ich geträumt, dass mein Beruf mit Bergen zu tun hat, mit Abenteuer, mit Wildnis und mit interessanten Menschen. Und letztendlich stehe ich heute da, wo ich sein wollte, aber auf einem ganz, ganz anderen Weg. Also ich wollte über die Forschung dahin und bin über die Reiseleitung so zu meinem Ziel, zumindest zu meinem jetzigen Ziel, angekommen.
Wenn jetzt so, also ich kann mir jetzt vorstellen, vielleicht die eine oder andere Frau fragt sich, wie ist der Beruf des Reiseleiters? Also wenn man den jetzt so beschreibt, so was, zum Beispiel, welche Flecken auf der Welt hast du schon gesehen? Gibt es Flecken, die du noch nicht gesehen hast? Welche Länder haben dich am meisten fasziniert? Oder gibt es ein Land, wo du sagst, da gehe ich immer wieder hin, da mache ich meine Reisen hin und es ist einfach, das ergreift mich? Und bist du dann das ganze Jahr unterwegs? Oder gibt es dann irgendwie auch mal Zeiten, wo du dann da bist? Oder wie sieht es aus, Reiseleiter zu sein? Oder Reiseleiterin zu sein?
Es gibt immer zwei Seiten von der Medaille, wie in jedem Beruf. Ja. Ja, es gibt eine glänzende Schokoladenseite und es gibt dann eine Pechseite sozusagen, eine andere Seite.
Fangen wir mit der glänzenden an.
Und die glänzende ist natürlich, dass man die Möglichkeit hat, verschiedene Länder zu sehen und verschiedene Landschaften zu sehen, Kulturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen. Und nicht als Gast, sondern wirklich also etwas tiefer da eintauchen zu dürfen. Also nicht als Tourist, der vielleicht für eine Woche irgendwo vorbeischaut, sondern dadurch, dass man mit Menschen vor Ort auch zusammenarbeitet, taucht man viel tiefer ein. Man versteht auch viel mehr von den Menschen, von der Kultur, von der Mentalität, weil man eben mit Menschen zusammenarbeiten muss. Und das ist das Spannende in diesem Beruf, dass man viel mit Menschen zu tun hat, aus verschiedensten kulturellen Kreisen. Und
kannst du ein Beispiel nennen, was dich ganz besonders berührt hat in all den Jahren, als du vielleicht in einem Land warst und was erlebt hast, wo du gedacht hast, so, wow, will ich vielleicht irgendwie einen Bevölkerungskreis entgegengehen oder begrüßt
Ich würde sagen, also das ist eine Frage, auf die ich so viele Beispiele nennen kann. Und dann möchte ich nicht ungerecht sein, weil okay. Wenn ich über ein Land erzähle, ja. Dann, es gibt so viele Länder, in denen ich ganz tolle Geschichten mit Menschen erlebt habe. Und ganz spontan fällt mir eine Geschichte aus Iran. Mhm. Aber es heißt nicht, dass es nur Iran sowas gibt. Also es gibt, wenn ich noch weiter nachdenke, mir fallen so viele, so viele Geschichten, weil die Menschen sind überall gleich. Wenn du offen zu den Menschen gehst, wenn du lächelst, dann wird's dir immer mit dem Lächeln geantwortet. Auch der letzte, Mensch, der eher böse ausschaut, trotzdem. Du kannst das Herz mit deinem Lächeln öffnen. Und das habe ich so tausendmal erlebt. Und da bin ich überzeugt einfach, dass das einfach geht. Und die Geschichte aus Iran, das war, wir haben da mit einem lokalen Guide gearbeitet, mit einem Mountain Guide zusammen. Und wir haben zusammen eine Gruppe auf den höchsten Berg des Orients geführt, auf den Damawand. Und der Hüseyin, also mein lokaler Guide, war ein ganz cooler und ganz toller und ganz toller Bergsteiger auch und hat uns immer wieder lustige Geschichten erzählt. Und also generell muss ich sagen, gleich wenn ich über Iran spreche, in Iran sind die Menschen einfach ganz toll, ganz großartig, ganz herzlich, ganz, ganz lieb und gastfreundlich. Es ist ganz toll, einfach da zu reisen. Ja, und mit Hüseyin war so eine Geschichte. In meiner Gruppe haben mehrere Teilnehmer immer wieder was vergessen oder verloren oder zu Hause vergessen, nicht mitgenommen. Und es war jedes Mal so. Und es waren essentielle Sachen, die man, ohne diese Sachen konnte man diese Reise nicht weiter fortsetzen. Und das war jedes Mal immer das gleiche Spiel sozusagen. Da kommt zu mir eine Frau und sagt, du, ich habe jetzt gerade entdeckt, ich habe zu Hause meine Isomatte vergessen. Und wir schlafen in Zelten. Und die kann doch nicht auf dem Boden schlafen. Ja. Und es ist saukalt auch zum Teil. Und dann gehe ich zum Hüseyin und sage, Hüseyin, wir haben ein Problem. Eine Frau aus meiner Gruppe hat die Isomatte vergessen. Zu Hause in Deutschland. Können wir hier irgendwo auftreiben, eine Isomatte? Und wir waren schon in den Bergen. Das war genau die erste Nacht in den Bergen. Und dann merkt sie, dass sie keine Isomatte hat. Und der Hüseyin schaut mir eine Sekunde an und sagt, kein Problem, verschwindet und in den nächsten 5 Minuten bringt er eine Isomatte und sagt, nimm, das ist für die Frau. Und ich war so fasziniert und habe gesagt, ja, hast du zusätzlich eine Isomatte? Ja, nimm, das ist für diese Frau. Dann habe ich der Frau gegeben, am nächsten Tag erzählt mir die andere, du, ich habe meine Sonnenbrille im Bus, der uns hierher gebracht hat, habe ich vergessen, kann man den Busfahrer jetzt anrufen? Und wir waren schon nicht nur mit dem Bus gefahren, wir sind auch mit den Eseln ganz weit gegangen und haben unser Lager in der Wildnis aufgebaut und die hat keine Sonnenbrille und das ist Schnee, also die wird schneeblind, die kann nicht mitgehen. Und da gehe ich zum Hüseyin und sage, Hüseyin, wir haben ein Problem. Die andere Frau hat ihre Sonnenbrille im Bus vergessen. Kannst du den Busfahrer oder kannst du das auch irgendwie organisieren, dass die Sonnenbrille zu uns kommt? Der Hüseyin schaut mich so eine Sekunde an und sagt, kein Problem, verschwindet und in den nächsten 5 Minuten bringt mir 2 Sonnenbrillen, eine coole als die andere und sagt, ja, zeigt das der Frau und sie darf sich nehmen, eine, also die ihr gefällt. Ja. Und das war immer wieder mit dem Hüseyin und jedes Mal kein Problem. Und später habe ich erfahren, der hat seine Isomatte abgegeben, der hat seine Sonnenbrille abgegeben.
Also er hat seine Sonnenbrille abgegeben, er hat seine Matte abgegeben und oh nein.
Und dann habe ich erfahren, dass er mit jemandem, oder entweder hat er auf dem Boden geschlafen oder mit jemandem dann was geteilt. Und das war für mich so faszinierend einfach, dass es für ihn einfach total wichtig war, dass die Gäste einfach genießen und dass es alles super passt und klappt und so. Und wenn ich dir das sowas erzähle, dann denke ich sofort an zum Beispiel an unsere Grönlandreise, an unseren Partner in Grönland, den Robert Pironi, der ist genauso. Der wird auch sein letztes Hemd abgeben, damit nur die Gäste sich wohlfühlen. Und das ist einfach, es ist auch überall auf der Welt. Also ich treffe immer wieder solche Menschen, mit denen ich solche tolle Erlebnisse einfach habe. Und deswegen ist es schwierig, auch Beispiele zu nennen, weil es einfach viel zu viele sind.
Das ist total schön. Es ist auch sowas, ich glaube, dass wir Menschen da draußen noch alle davon was lernen können. Gerade wenn wir in anderen Kulturen unterwegs sind und einfach sehen, ich denke, wir genauso wie wir jetzt hier, ob jetzt in Deutschland oder halt irgendwie jetzt in der ehemaligen Sowjetunion, in allen der Länder, dass es letztlich halt irgendwie darum geht, einfach so sein Herz zu öffnen, wie du sagst, ein Lächeln zu schenken und wirklich auch zu schauen, so was kann ich jetzt hier tun, wie können wir zusammen an einem Strang ziehen. Das ist ja auch immer ein Teil auch von der Reise. Du hast gesagt, die Reisen haben zwei Medaillen. Was ist die andere Medaille?
Also die andere Seite ist, das ist ein sehr anstrengender Job, weil man sehr viel mit Menschen zu tun hat. Und mein Anliegen ist, dass die Atmosphäre in der Gruppe wirklich harmonisch ist, weil dann fühle ich mich natürlich am besten, am wohlsten. Und da schaue ich, dass es meinen Leuten passt, dass es denen mit mir passt und mit unserem Programm und mit meinem Führungsstil. Und das ist nicht immer einfach, weil die Gruppen sind fast immer heterogen. Also es gibt verschiedene Menschen mit verschiedenen Charakteren und vor allem manche kommen einfach total gestresst aus ihrem Berufsleben, aus ihrem privaten Leben, und das alles so irgendwie zu harmonisieren, sage ich so, das ist wahnsinnig anstrengend. Und dann andererseits, wenn ich Reisen leite, ich habe überhaupt keinen privaten Raum für mich, also privaten seelischen Raum. Ich bin immer für Menschen da und ich möchte das auch und mir macht das auch Spaß, aber das laugt wahnsinnig aus. Und dann natürlich mein privates Leben leidet auch wahnsinnig darunter, weil wenn ich unterwegs bin, dann kann ich nicht mit meinen, also ich habe keinen Wochenenden, an denen ich mit Freunden treffen kann, oder keine Abende, an denen ich zum Beispiel mit meinem Sohn dann mich unterhalten kann oder mit meinem Freund. Und es ist, ich habe tolle Freunde und tollen Sohn, die zu mir halten, trotzdem, dass ich so viel unterwegs bin. Aber das ist auch, das macht ein bisschen auch traurig, wenn das zu kurz kommt, wenn ich zu viele Reisen hintereinander leite und dazwischen und viel zu wenig Zeit für mich bleibt. Das macht mir ein bisschen traurig.
Und wie machst du es dann? Also wenn du denn jetzt weißt, jetzt hast du zum Beispiel irgendwie mal eine Woche oder zwei frei, planst du die dann gleich irgendwie, dass du gleich deine Freunde oder die engsten Menschen anrufst oder so und dann gleich guckst, dass man dann irgendwie enge Zeit zusammen verbringt? Oder ist es dann eher so, dass du sagst, jetzt würde ich tatsächlich auch gerne mal so ein bisschen Zeit für mich haben, ganz alleine?
Ja, ganz alleine mag ich nicht. Also. Aber ich plane auch meistens nichts. Ich bin total glücklich, wenn einer meiner Freunde an mich denkt und sagt, du, wir wollen Watzmann-Ostwand gehen, magst du mit? Und dann, ich bin dann irgendwo, ich stecke noch in der Türkei und dann sage, ja, natürlich gehe ich mit. Und dann komme ich mit und dann am nächsten Tag, also an einem Tag komme ich von der Reise zurück und am nächsten Tag stecke ich schon in der Watzmann-Ostwand. Und das sowas schätze ich an meinen Freunden, wenn die an mich denken und mich einfach mitnehmen, weil von unterwegs kann ich keine Touren planen, also privaten Touren. Und sonst, wenn ich zurückkomme, dann schaue ich einfach, dass meine Freunde kontaktieren, dass ich mich möglichst nicht telefoniere, sondern wirklich, dass ich mich mit denen treffe und dass wir was zusammen machen, also was uns verbindet, ob es dann Klettern, Skitouren oder, ich weiß es nicht, Eisklettern oder einfach Ratschen, Eis essen und auch über irgendwas reden, ja. Also ich schaue einfach, dass ich meine Leute sehe, dass ich dann.
Und du hast gerade so spannend, du hast es gerade gleich die Watzmann-Ostwand mit reingebracht. Das heißt, im Grunde genommen, das, was du dann mit deinen Gruppen tust, ist letztlich auch, also ist Teil auch deiner Freizeit. Also du hast ja das, was du am meisten liebst, zu deinem Beruf auf eine Art und Weise gemacht. Und dann ist es auch nochmal was, dass du gerne am Berg bist, im Berg, um den Berg, auf dem Berg, was weiß ich, was man alles am Berg machen kann, in deiner Freizeit.
Ja, das stimmt. Also das liebe ich einfach. Ich bin total von Bergen infiziert und ohne Bergen, mehr Berge möchte ich nicht leben. Und ja, aber das im Beruf muss ich schon sagen. Also ich kann leider nicht nur von den Bergen, also von den Bergen, nur von den Bergen kann ich leider nicht leben. Mhm. Weil diese Reisen in den Bergen, anspruchsvolle Reisen, die ich am liebsten mache, die sind sehr anspruchsvoll, die sind sehr teuer und die sind sehr sportlich und die kommen nicht so oft zustande. Und deswegen führe ich auch Studienreisen und Wanderreisen. Ich mache das auch total gerne. Also das darf, also
aber du magst auch das Extreme.
Ich mag die Extreme auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Aber ich mag auch Länder kennenzulernen und auch kulturelle Sehenswürdigkeiten mir anzuschauen. Und das weil das gehört eigentlich letztendlich alles zu dem Land. Wenn ich die Menschen besser verstehen will, dann brauche ich auch, also dann will ich deren Geschichte und das, was die auch schätzen, das will ich auch verstehen, sehen. Und deswegen also diese solche Studienreisen oder Wanderreisen, wo auch sehr viel Kultur dabei ist, das mache ich auch total gerne.
Ich würde gerne noch eine Frage an der Stelle noch anschließen. Gab es schon mal, weil wir es gerade von Extremen hatten, du magst ja auch so Eisklettern. Mhm. Das ist auch also hardcore. Ich habe mich vorhin mit Marina unterhalten. Ich sag euch, ich glaube, bei den Temperaturen würde ich wahrscheinlich zum Eisklotz werden. Ja, und sie hängt dann auch in den Bergen mit ihren Pickeln und ihren Stollen und was weiß ich, was man da alles trägt. Aber gefährliche Reise. Gab es mal etwas, wo auch du gesagt hast, wow, jetzt bin ich wirklich an meiner Grenze? Also gerade wenn es jetzt ein sehr gefährliches Gelände ist oder vielleicht auch eine gefährliche Situation mit Tieren oder halt vielleicht beim Eisklettern, wo du gedacht hast, so, puf, wie komme ich da jetzt oben an?
Ja, also gefährliche Situationen meinst du oder Reisen mit Gästen?
Das sind ein zwei unterschiedliche Weise. Okay, dann nehmen wir einmal die Freizeit, gefährliche Situation und dann einmal den Bereich Reisen mit Gästen, wo du mal so in der Situation warst, wo du gedacht hast, huch, Muffensausen.
Ja, also es, auf jeden Fall, sowohl in meinem privaten Leben gibt es immer wieder Situationen, die Gefahren mit sich bringen und auch bei den Reisen, bei den anspruchsvollen Reisen gibt es auch immer wieder, wo ich dann also nachher tief durchatme. Das kann ich nicht sagen, dass ich mich jemals so an meine psychischen Grenze gebracht habe. Da ist meine psychische Grenze noch von weitem nicht erreicht, obwohl ich schon ganz krasse Situationen erlebt habe.
Zum Beispiel?
Ja, wenn ich einen wackeligen Gast habe und wir gehen über ein Absturzgelände, und da zittere ich schon, dass er mir nicht, also sozusagen nicht abschmiert, dass er nicht abrutscht und sich verletzt oder dass es zu einem tödlichen Sturz kommt. Und da beschäftigt mich das sehr, sehr stark natürlich, wenn ich in einem Gelände unterwegs bin mit einem Menschen, wo ich merke, der ist dem Gelände nicht gewachsen. Und da mache ich mir schon meine Gedanken, also wie ich den Menschen unterstützen kann, sichern kann und aus der Situation möglichst schnell rausnehmen kann, wo er sich selber und die ganze Gruppe gefährdet.
Und privat beim Eisklettern, gab es da mal was, wo du gesagt hast, so, puh, Gott sei Dank bin ich oben angekommen?
Ja, das gibt sehr oft, solche Situationen, ja.
Was brauche ich da für Equipment? Ich habe es wahrscheinlich falsch gesagt, weil du hast mich gerade angeguckt, so Eispickelstollen. Was braucht man beim Eisklettern? Also zumindest mal so grob.
Also grob braucht man erstens ist es immer kalt. Beim Eisklettern gibt es nie warm. Ja, und man zieht sich nie dick an.
Sagt schon das Eis.
Genau, wir sind immer in irgendwelchen schattigen Löchern. Und man zieht sich nie zu warm an oder nicht, weil man darf nicht schwitzen. Weil wenn du verschwitzt bist und sobald du stehst, dann frierst du.
Krank, ja.
Frieren tust du sowieso immer. Eisklettern ohne Frieren gibt's nicht. Und ja, und so. Also du brauchst spezielle Klamotten, die nicht zu sehr dick sind und nicht zu warm. Dann brauchst du spezielle Schuhe, also bei mir sind zum Beispiel, ich friere immer an den Füßen, deswegen kaufe ich mir immer die besten Schuhe, die am besten isoliert sind und trotzdem frieren meine Füße. Aber das nehme ich in Kauf und du brauchst Steigeisen, also das sind so Krallen an den Füßen, mit denen du wirklich mit Kraft reinkrallst ins Eis. Und du brauchst spezielle Handschuhe, Mhm. Die dich auch schützen, aber die dürfen auch wiederum nicht zu dick sein. Und in den Händen hast du spezielle Eisgeräte. Die sind sehr, also die, das sieht alles sehr martialisch aus. Und die sind so auch sehr gebogen, ergonomisch gebogen, sodass du weniger Kraft hast, um mit denen zu arbeiten. Und das sind deine persönliche Ausrüstung. Ja. Und sonst zum Sichern brauchst du Eisschrauben. Das sind so Röhre mit scharfen Zacken und mit Gewinde. Und diese Eisschrauben, wenn das Eis gut ist, dann, und vor allem nicht nur das Eis, wenn die Schraube scharf ist, weil die manchmal wenn die, wird sie stumpf, wenn sie an Fels gerät. Und, aber wenn die Schraube scharf ist, dann geht sie wie in Butter ins Eis. Und die Schraube ist ungefähr also zwischen 16 und 22 Zentimeter lang. Und
das sind deine Detail. Also diejenigen, die da draußen Eisklettern gehen wollen, ihr merkt, an wen ihr euch wenden müsst. Und es ist so geil, weil sie strahlt. Marina sitzt gerade vor mir so richtig so, wie so ein Honigkuchenpferd. Ja. Genau. Sag mal, wenn, wenn ich dich jetzt kontaktieren will, also wenn ich jetzt gerne zum einen mit dir mal Eisklettern gehen möchte, ich weiß nicht, ob du sowas wirklich auch anbietest. Du bietest auf jeden Fall auch Bergtouren und weiter sein. Wie kann ich dich erreichen? Wie kann ich dich kontaktieren? Es kommt auch runter in die Shownotes. Also es steht dann auch drauf, dass ich dir eine Webseite...
Also am einfachsten einfach auf meine Webseite marina-novikova.de und dann gibt es ein Kontaktformular. Das kann man mich am einfachsten kontaktieren.
Bietest du auch individuelle Sachen an? Also wenn ich jetzt mit Partner oder mit Family oder alleine...
Ja, auf jeden Fall. Also ich biete auch individuelle Reisen, wobei ich muss gleich sagen, ich lasse es organisieren über einen Reiseveranstalter, über einen schweizerischen, deutschen, österreichischen. Und aber ich bin sehr offen, ein Programm für die Gäste zusammenzustellen, nach den Wünschen von den Gästen und mit denen alles auszuarbeiten, was sie halt möchten. Und dann wird das weitergegeben an Reiseveranstalter und ich leite dann diese Unternehmung.
Okay, schön, ihr hört es. Dann zu meinen Abschlussfragen. Drei Dinge, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Drei Dinge, die du am Frausein liebst. Gibt es drei Dinge, die du am Frausein liebst?
Ja, ich liebe einfach Frau zu sein.
Schön, okay.
Unter Männern, ich will einfach Frau zu sein unter den Männern.
Und was magst du am Frausein?
Was mag ich? Ja, weil ich als Frau sozusagen die Privileg haben, mal zu sagen, oh, ich habe Angst. Und ich habe wirklich...
Sagst du dir?
Natürlich, ich habe immer wieder Angst. Natürlich auch bei meinen extremen Sachen habe ich immer wieder Angst. Und ja, und dass ich mit Männern nicht in Konkurrenz deswegen stehen brauche. Das mag ich einfach.
Schöne Frage. Wir hatten es vorhin, größtes weibliches Vorbild hast du nicht, aber was ist dein größtes Vorbild?
Das ist schwierig. Nee, das würde ich nicht sagen, dass ich ein größeres Vorbild habe. Ich habe Personen, die mein Leben wirklich beeinflusst, sehr stark beeinflusst hatten und immer noch. Und das natürlich in erster Linie ist mein Vater und so eine Person, du willst wahrscheinlich auf die Frage aus der Literatur.
Ja, schon.
Genau. Also ich habe dir schon erzählt, als Kind, ich weiß nicht, ich glaube, ich war damals 8 oder 9, ich habe das Buch über Robinson Crusoe gelesen und ich war so begeistert. Ich war so fasziniert, einfach wie der Mann da in der Wildnis mit wilden Tieren sich sein Zuhause aufgebaut hat und überleben konnte. Und das hat wirklich mein ganzes Leben wahrscheinlich auch so irgendwie Weichen gestellt für mein ganzes Leben, also dieses Buch und diese Leidenschaft, Wildnis und selber in der Wildnis überleben zu können und irgendwie keine Angst zu haben und eher nach den Wegen zu suchen, wie man mit der Natur zusammenleben kann. Und dieses Buch hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert.
Schön. Ich weiß nicht, ob du sowas wie einen Lieblingsfilm hast. Gibt es sowas? Oder ein Lieblingsbuch?
Ein Lieblings meinst du, dass ich es immer wieder lese oder mir anschaue? Das gibt's bei mir nicht. Gibt's einfach nicht. Es gibt so viele Sachen auf der Welt und ich bin wahnsinnig neugierig und ich verbleibe nicht bei einem.
Was ist aktuell?
Was ich aktuell lese?
Ja.
Russland im Zangengriff von Peter Scholotow. Ich interessiere mich wahnsinnig für Geschichte und Politik. Auch was Zentralasien oder Eurasien betrifft.
Mhm.
und darüber lese ich immer wieder was. Also davor habe ich zum Beispiel das große Spiel von Peter Hopkirk gelesen, in der deutschen Übersetzung, und ich fand es wahnsinnig interessant, wahnsinnig spannend. Das Buch hat 700 Seiten und ich kenne die meisten Gegenden aus meinen Reisenexpeditionen und einfach, ich kenne die russische Seite sozusagen, weil Russland ist einer der größten Imperien, die da so ein großes Gewicht hat, und einfach die Sicht der Engländer und der Europäer kennenzulernen und zu schmunzeln, dass es heute nach wie vor weiter das ganze Theater und Schauspiel geht in Eurasien und dann jetzt auch mit den anderen Kontinenten, und das fasziniert mich und das mag ich auch, so mich immer wieder so mein Wissen zu vertiefen.
Wie ist es für dich, vielleicht an der Stelle, ich weiß, dass es jetzt eigentlich nicht vorgesehen ist, aber wie ist es für dich an der Stelle, aufgewachsen zu sein, quasi in einem komplett anderen Kulturkreis und jetzt auch so vielen Jahren schon in Deutschland zu leben und natürlich irgendwie zu merken, es sind ja schon auch sehr unterschiedliche Kulturkreise. Mhm. Also wie ist es heute so?
Interessant, wahnsinnig interessant, einfach. Ich höre nie auf zu vergleichen und zu analysieren. Also zu vergleichen, um zu analysieren, und sehr, sehr spannend einfach. Ich bin auch sehr kritisch und ich sehe viele Sachen, die zum Beispiel in Deutschland gelebt werden, natürlich unter einem ganz anderen Aspekt oder durch eine ganz andere Lupe. Also durch meine Erfahrungen, die ich in anderen Systemen gemacht habe, und sehr spannend. Und ich, ja, wie soll ich sagen, spannend.
Also dann erstmal vielen, vielen Dank, Marina, für deine Zeit, dass ich hier mit dir sitzen darf. Marina war heute mit mir auch am Berg gewesen. Wir haben eine ganz, ganz tolle Klettertour gemacht. Mein erster Klettersteig. Wow. Und ja, und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Werde so, also auf jeden Fall deine beiden Buchtipps und auch deine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen. Und dann, ja, bis bald.
Bis bald. Danke. Wieder auf dem Berg.
Bis gleich.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, dass dir der Podcast, die Folge, gefallen hat. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann unter www.kimjasmin.com/podcast. In den Shownotes findest du alle weiteren Informationen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir einen wunderschönen Tag.